22.05 Uhr.
Bayern 2. Zündfunk Generator.
Rakete online. Wiederhole. Rakete online.
Eine kleine Szene aus dem Computerspiel Call of Duty Modern Warfare 2. In dem Ego-Shooter muss der Spieler immer mal wieder eine Rakete ins Ziel steuern, die von einer Predator-Drohne abgefeuert wird. Die Predator ist mehr als 8 Meter lang, hat eine Spannweite von fast 15 Metern und kann 40 Stunden in der Luft bleiben. Bewaffnet werden kann sie mit zwei Hellfires, Bodenluftraketen, die per Laser ins Ziel finden. Gesteuert wird diese Drohne von Soldaten, die Piloten genannt werden, die in der gleichen Uniform zur Arbeit erscheinen wie andere Piloten der Luftwaffe und sogar Tapferkeitsmedaillen erhalten können. Allerdings sitzen sie in keinem Flugzeug, sondern in einem Stuhl vor einem Computerbildschirm mit Tastatur und Steuerknüppel, mehrere tausend Kilometer entfernt vom Kriegsschauplatz, zum Beispiel in Nevada in der Nähe von Las Vegas. Ein Spiel ist das nicht, sondern ernst. Längst gehören Drohnen in der Realität zum blutigen Alltag. Doch mit Krieg, wie wir ihn bislang kannten, hat ihr Job nicht viel zu tun, findet Hans-Arthur Masiske, Journalist und Herausgeber des Sammelbandes Kriegsmaschinen – Roboter im Militäreinsatz, erschienen 2012 im Verlag Heinz Heise.
In den Krieg ziehen hat sich dramatisch geändert durch diese Drohnen. Seit tausenden von Jahren hieß in den Krieg ziehen, seine Heimat verlassen, in ein anderes Land gehen, auf einem Schlachtfeld kämpfen. Und heute heißt es, zumindest für die Drohnenpiloten, steht morgens auf, geht zur Arbeit, sitzt 4 Stunden oder vielleicht auch länger an einem Bildschirm und kommt nachmittags wieder nach Hause und bespricht mit seinen Kindern die Hausaufgaben, sitzt mit seiner Familie am Abendessen. Das ist tatsächlich ein ganz, ganz neues Erlebnis von Krieg, bei dem wir noch gar nicht wissen, was es mit den Menschen macht, was es bedeutet und welche Konsequenzen das auch hätte.
Wenn Roboter töten.
Über Drohnen und die Automatisierung des Krieges. Sendung von Christian Schiffer.
Der Zündfunkgenerator taucht heute ein in die schaurige Welt der Automatenkriege von morgen und stellt die Frage, wie menschlich muss es im Krieg eigentlich zugehen? Noch 2010 besaß das US-Militär 10 Predator-Drohnen, heute sind es über 300. 2012 wurden beim US-Militär erstmals mehr Drohnen als Kampfpiloten ausgebildet. Drohnen werden nicht nur in Pakistan und im Grenzgebiet von Afghanistan eingesetzt, sondern auch in Somalia und im Jemen. Und bald sollen Drohnen auch mithelfen, den Krieg gegen die Drogen zu gewinnen. Im Juni 2012 kündigte die US-Regierung an, Drohnen nach Lateinamerika verlegen zu wollen. Es gibt Drohnen so groß wie die Eurohawk, ein Monstrum mit einer Spannweite von 35 Metern. Und es gibt Drohnen wie die Black Hornet, ein Fluggerät so klein wie ein Spatz, das von der britischen Armee in Afghanistan eingesetzt wird. Doch nicht nur in der Luft entzieht sich der Mensch dem Kriegsgeschehen, sondern auch am Boden. 12.000 Roboter sind angeblich schon im Irak im Einsatz. Sie räumen Minen und Sprengfallen, können aber auch bewaffnet werden und so Jagd auf Aufständische machen. 2008 entwickelte sich das Video von Big Dog zum YouTube-Hit. Ein kopfloser Vierbeiner, ein Roboter, konstruiert zum Lastentragen, durchstreift monoton summend Wald- und Schneelandschaften. Über 14 Millionen Menschen sahen sich das Video an. Boston Dynamics, die Firma hinter Big Dog, hat 2012 einen neuen Roboter vorgestellt. Cheetah ist viel leiser als Big Dog, orientiert sich am Bewegungsablauf eines Geparden und stellt konsequenterweise gleich einen Geschwindigkeitsrekord für Roboter auf. Drohnen und Roboter stehen auf dem Schlachtfeld, nicht mehr Soldaten. Das könnte das vorläufige Ende einer eigentlich logischen Entwicklung sein, denn schon immer ging es in bewaffneten Konflikten darum, sich mit technischen Hilfsmitteln vom Feind zu distanzieren. Durch Steinschleudern, durch Langbögen, Katapulte, Granatwerfer oder Raketen, jetzt eben durch ferngesteuerte Drohnen und Roboter. Der nächste Schritt könnte dann vielleicht darin bestehen, dass die Maschinen in Zukunft den menschlichen Soldaten gleich ganz ersetzen und selbst über Leben und Tod entscheiden.
Nehmen wir an, wir haben einen KSK-Einsatz zur Verhaftung von Terroristen oder zur Rettung von Geiseln. Kein anderes Mittel ist so gut geeignet wie eine Drohne, diese Patrouille zu begleiten. Aus der Luft zu beobachten, was passiert, und wenn unsere eigenen Soldaten in Gefahr geraten, dann auch zu kämpfen und dem Gegner zu bekämpfen und nicht erst Close Air Support anzufordern, der 10, 15 Minuten später kommt, gar nicht die Präzision hat und das Leben unserer Soldaten gefährdet. Das wollen wir nicht.
Bundesverteidigungsminister Thomas de Maizière erläutert dem Deutschen Bundestag Ende Januar 2012, weshalb jetzt auch die Bundeswehr bewaffnete Predator-Drohnen anschaffen möchte. Schon länger setzt die Bundeswehr Drohnen ein. Sie heißen Heron 1, Aladdin, Mikado, Luna oder KZO. Allerdings waren diese Drohnen bislang unbewaffnet. Sie wurden als Spähdrohnen zur Aufklärung eingesetzt oder um beispielsweise festzustellen, ob ein Angriff erfolgreich war. Die Argumente, nun zum Einsatz von bewaffneten Drohnen überzugehen, sind zahlreich. Drohnen sind zum Beispiel wesentlich billiger als Kampfflugzeuge. Zum Vergleich, eine Predator-Drohne kostet 4 Millionen US-Dollar, ein Eurofighter das 15-fache. Der größte Vorteil von Drohnen ist aber natürlich, dass sie unbemannt sind. Hans-Arthur Masiske.
Ein ganz naheliegender Aspekt ist natürlich, dass die eigenen Leute geschützt werden. Also man schickt keine Menschen ins Schlachtfeld, sondern Maschinen, deren Verlust ist leichter zu verkraften als der von Menschenleben. Zugleich haben diese Aufklärungsdrohnen den Vorteil, dass sie nicht auf Menschen an Bord auch Rücksicht nehmen müssen. Also man kann sie ganz anders konstruieren, man kann sie kleiner gestalten. Man muss keine lebenserhaltenden Maßnahmen da einführen. Und sie können viel länger in der Luft bleiben. Eine menschliche Mannschaft kann ein paar Stunden arbeiten oder kann nur begrenzte Zeit auch an Bord bleiben, während die Drohnen mehrere Tage zum Teil in der Luft bleiben können. Also die Stehzeit ist eines der ganz wichtigen Kenndaten dabei. Ich habe die Zahlen nicht im Kopf, aber die können durchaus bis zu 50 Stunden fliegen, in der Luft bleiben, was für einen menschlichen Piloten eine Zumutung wäre. Das hat mir auch mal ein ehemaliger Kampfpilot gesagt. Solche Aufklärungsflüge sind furchtbar langweilig. Man fliegt 4 Stunden immer nur geradeaus oder einen bestimmten Kurs ab. Fliegerisch überhaupt keine Herausforderung. Man braucht dafür keine Piloten. Und damit wird die Sache einfach kompakter und letztlich leistungsfähiger.
Doch auch der Drohnenkrieg ist für die Piloten, die teilweise Tausende von Kilometern entfernt vom Kriegsschauplatz im Einsatz sind, kein Vergnügen. Eine wachsende Anzahl von ihnen leidet unter posttraumatischen Belastungsstörungen, einer psychischen Erkrankung, die sonst vor allem bei Soldaten vorkommt, die an der Front kämpfen, um ihr Leben fürchten müssen und das Erlebte nicht verarbeiten können. Drohnenpiloten müssen weniger Angst um ihr Leben haben, doch auch sie sind keine gefühllosen Roboter. Sie wissen, dass sie von ihrem Bildschirm aus Menschen töten. Viele dieser Tele-Warfare-Soldaten sind von Gewissensbissen und heftigen Schuldgefühlen geplagt. Krieg ist eben kein Computerspiel. Dennoch, zumindest das Risiko, abgeschossen zu werden, existiert nicht mehr. Und damit fällt eine wesentliche Hemmschwelle, Krieg zu führen, sagt Frank Sauer. Er ist Dozent an der Universität der Bundeswehr in München und Mitglied im International Committee for Robot Arms Control, kurz ICRAC.
Man kann auch ein theoretisches Argument machen an dieser Stelle, indem man auf Kants Schrift zum ewigen Frieden zurückverweist, in der er eben sagt, wenn alle Staaten Republiken wären, wäre Frieden auf der Welt. Warum? Weil in den Republiken diejenigen, die die Kosten des Krieges zu tragen haben mit Leib und Leben, diejenigen sind, die über Krieg entscheiden, ob Krieg sein soll oder nicht. Und da schreibt Kant, das werden sie sich gut überlegen, ob denn Krieg sein soll. Und wenn wir den Mensch so aus dieser Gleichung vollständig rausnehmen, Dann ist das kritische Argument, was eher auf Nachteile verweist, das, was im Allgemeinen immer so als Senkung der Hemmschwelle zum Krieg verkürzt wird, dass wir unter Umständen schon uns in Gewalthandlungen verwickeln lassen, in die wir uns nicht verwickeln lassen würden, wenn wir die Gewalt tatsächlich zu spüren bekämen, statt sie eben jetzt in diesem Fall stellvertretend von Maschinen ausführen zu lassen.
Wenn in Zukunft Maschinen die Drecksarbeit an der Front übernehmen, könnte Krieg zu einer sehr bequemen Angelegenheit werden. Zumindest für die Seite, die über Drohnen und Kampfroboter verfügt. Empathie, Mitleid, Zweifel, Angst, menschliche Gefühle, die das Kriegshandwerk erschweren, wären damit weitgehend ausgeschaltet. Krieg würde ziemlich einfach werden. Es gäbe weniger Helden, aber auch weniger trauernde Mütter. Weniger Bilder von Zinksärgen, weniger bohrende Fragen der Öffentlichkeit. In den letzten Jahrzehnten ist die Bereitschaft der westlichen Demokratien, eigene Opfer in Kriegen zu riskieren, erheblich zurückgegangen. Drohnen und Roboter könnten die eigenen Opfer noch einmal drastisch reduzieren, im besten Fall sogar auf null. Doch umgekehrt heißt das nicht, dass Menschen im Namen des Pazifismus an der Front verheizt werden sollten, um Kriege zu erschweren. Diese Denkweise ist zynisch und auch nicht das Argument der Drohnenkritiker, sagt Frank Sauer.
Mein Argument ist vielmehr ein anderes. Wenn man sich entscheidet, Gewalt auszuüben, also kriegerische Gewalt mit beispielsweise einem staatlichen Militär, muss man sich das sehr genau überlegen. Wenn man sich dafür entscheidet, dann ist es Aufgabe des Staates, die Soldatinnen und Soldaten dann auch so gut zu schützen, wie es nur irgend möglich ist. Dann unsere Verantwortung gegenüber den Bürgern in Uniform. Ja? Ich glaube eben, dass die Schwierigkeit der Drohnen an der Stelle ansetzt, wo die Überlegung getätigt wird, ob man sich irgendwo mit militärischen Kräften beteiligt oder nicht. Weil Sie könnten zum Beispiel das sehr gut bereits sehen mit Blick auf den Libyen-Eingriff der US-Streitkräfte. Es gibt in den USA die Regelung, dass man, wenn der Präsident hat gewisse exekutive sozusagen Handlungsspielräume, er kann Truppen in Bewegung setzen, kann das Militär verwenden, um bestimmte Aufgaben wahrzunehmen, muss aber innerhalb von 60 Tagen den Kongress spätestens um Erlaubnis bitten, damit dieser Einsatz anhalten kann. Ansonsten muss er die Truppen wieder zurückholen. Das ist eine Lehre, die man aus dem Vietnamkrieg gezogen hat. Der Eingriff der US-Truppen in Libyen lief. Nach 60 Tagen hat der Kongress angeklopft und gesagt, ja, wie sieht's denn aus? Wollt ihr uns nicht langsam mal fragen? Dann hat das Weiße Haus durch den rechtlichen Beraterstab Papiere ausarbeiten lassen, in denen drin stand, nee, wir brauchen den Kongress gar nicht fragen, weil wir führen ja keinen Krieg. Wir führen ja nur Einsätze mit Drohnen. Und das wirklich, das Argument, was drin stand, war, kein US-Soldat ist irgendeiner Gefahr ausgesetzt. Also führen wir auch keinen Krieg. Ergo brauchen wir auch niemanden um Erlaubnis fragen. Also hier sieht man genau, die Handlungsspielräume der Exekutive, die sich plötzlich durch die Verfügbarkeit von Drohnen immens ausgedehnt haben. Und das ist sozusagen das grundlegende Argument. Darum geht es. Und natürlich nicht um die vollkommen abwegige Forderung, Soldatinnen und Soldaten jetzt mehr Gefahr aussetzen zu wollen. Das kann es natürlich nicht sein.
Meine Frau Kathy musste viele Opfer bringen wegen meinem Beruf. Und ich möchte auch meinen drei Kindern danken, die wie viele andere Kinder von CIA-Offizieren damit leben mussten, dass ihr Vater selten da war. Und deswegen bin ich sehr froh, dass meine Frau Kathy hier ist und mein Bruder Tom.
And I'm very pleased to be joined today by my wife Kathy and my brother Tom.
I speak for the mothers.
All right. Am 7. Februar 2013 musste John Brennan dem US-Senat Rede und Antwort stehen. John Brennan ist nicht irgendwer. Er gilt als der strategische Kopf hinter dem Drohnenkrieg der USA und ist der designierte Chef der CIA. Von ihm wollen die Abgeordneten wissen, auf welcher Rechtsgrundlage der Präsident Terrorverdächtige töten lässt und welche Beweise dafür konkret vorgebracht werden.
All right, we're gonna halt the hearing. I'm gonna ask that the room be cleared and that the Code Pink associates not be permitted to come back in. Done this 5 times now and 5 times are enough.
Doch die Anhörung dauert nur 5 Minuten und muss dann unterbrochen werden. Mitglieder der Protestgruppe Code Pink sorgen für Tumulte. Sie werfen der Obama-Administration vor, einen geheimen Drohnenkrieg zu führen, bei dem auch Zivilisten getötet werden. Laut der unabhängigen Journalistenvereinigung Bureau of Investigative Journalism in London wurden in Pakistan seit 2004 rund 3000 Menschen durch Drohnenangriffe getötet, darunter mindestens 470 Zivilisten. Der Drohnenkrieg, er ist wohl längst nicht so sauber und präzise, wie er in den offiziellen Berichten wirkt. Dabei sind nicht nur die sogenannten Kollateralschäden ein Problem. In einer Studie der Stanford-Universität ist davon die Rede, dass aufgrund der langen Flugzeit der Drohnen die Bevölkerung großer Gebiete dauerhaft mit Todesangst konfrontiert ist und tiefgreifende psychische und soziale Schäden davonträgt. Besonders heftig wird die Praxis der gezielten Tötungen kritisiert, auch deswegen, weil dabei ebenfalls amerikanische Staatsbürger getötet werden, ohne Gerichtsverfahren. Jede einzelne Tötung muss laut der Tagesschau vom Präsidenten persönlich genehmigt werden. Trotzdem ist der US-amerikanische Drohnenkrieg eine ziemlich unreglementierte Angelegenheit. Das soll sich ändern. Die Obama-Administration hat ein Regelwerk für Drohnen in Auftrag gegeben, das noch im Frühjahr 2013 erscheinen soll.
If you listen, you can hear it call. Whalery. Sometimes wild and free. Love is a traveler on the river of no return. Swept on forever to be lost in a stormy sea.
Der Zündfunkgenerator beschäftigt sich heute mit Drohnen und Kriegsrobotern. Drohnen wurden auch schon im Zweiten Weltkrieg eingesetzt, allerdings vor allem fürs Zieltraining der Bordkanoniere. Die Radioplane OQ-2 war 2,5 Meter lang und hatte eine Spannweite von fast 4 Metern. Tausende von diesen Drohnen wurden damals hergestellt. Sie kamen aus einer Fabrik beim Van Nuys Airport in der Nähe von Los Angeles. Dort soll der Armeefotograf David Conover 1944 Bilder von schönen Frauen machen, die die Jungs an der Heimatfront unterstützen. Er hat Glück, denn er trifft auf die bildhübsche Arbeiterin Norma Jean Doherty, die in der Montageabteilung der Rüstungsfabrik die Drohnen lackiert. Er erkennt ihr Potenzial als Fotomodell und knipst ein Foto, wie sie einen oberschenkelgroßen Drohnenpropeller in der Hand hält und in die Kamera lächelt. Norma Jean Doherty wird tatsächlich als Model entdeckt und später unter dem Künstlernamen Marilyn Monroe weltberühmt. Doch die Geschichte von unbemannten Fluggeräten ist noch älter. Sie beginnt eigentlich am 22. August 1849, als die Österreicher versuchen, Wien mit Luftballons anzugreifen, an denen sie Sprengladungen befestigt haben. Das funktioniert nicht wie geplant, denn kaum ändert sich die Windrichtung, weht es die Ballons unglücklicherweise zurück. Die Drohnen von heute sind da ungleich effektiver, in der Theorie zumindest, denn vor einem sind sie nicht gefeit, vor Hackerangriffen. Möglich geworden ist der Siegeszug der Drohnen vor allem durch die immer schneller arbeitenden Computerchips. Ein normales Smartphone hat um ein Vielfaches mehr Rechenpower als das Kontrollzentrum der US-Raumfahrtbehörde NASA während der Apollo-Missionen zum Mond. Zudem lassen sich Daten heute weltweit übertragen. Eine Drohne zu bauen ist gar keine so technisch anspruchsvolle Angelegenheit, wie man denken könnte, zumindest im Vergleich zu klassischen Kampfjägern. Und das führt zu einem weiteren Problem, der Proliferation, also der unkontrollierten Weiterverbreitung von Rüstungs-Know-how. Frank Sauer von der Universität der Bundeswehr München.
Aber der Punkt ist, dass die Proliferation hier besonders rege voranschreitet, weil diese Systeme eben weniger auf diese militärische Hardware angewiesen sind, so wie wir sie sozusagen aus der Vergangenheit kennen. Einmal, weil man keinen Piloten sozusagen mitnehmen und am Leben erhalten muss. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt mit Blick auf die Kostenreduktion, aber auch mit Blick auf die militärische Hardware, die ich sozusagen aufwenden muss. Ja? Also ich gebe Ihnen mal ein ganz einfaches Beispiel dafür. Die Drohnenflügel von vielen US-Drohnen zu Beginn waren hergestellt aus demselben Material wie Surfbretter. Ja. Es gab also irgendwie in Kalifornien so einen Schaumstoff, so eine Unternehmen, die haben Surfbretter gebaut und irgendwann stellte man fest, dass es also ein sehr leichtes wunderbar geeignetes Material ist, aus dem man auch gut Drohnenflügel bauen kann. Und wunderbar hatte man sofort eine Zulieferkette für Drohnenflügel. Und so funktioniert sozusagen der ganze Baukasten für Drohnen. Das ist eine Spin-In-Bewegung von eigentlich kommerzieller Technologie, Commercial Off-the-Shelf Technology nennt man das sozusagen einfach. Dinge, die es bereits kommerziell so gibt, die muss man nur sozusagen zusammenbauen und dann hat man unter Umständen schon eine Drohne. Die Frage ist sozusagen dann, welche Kapazitäten hat die mit Blick auf Tragfähigkeit und was habe ich sonst noch so zur Verfügung? Natürlich gibt es hochspezialisierte Radarsysteme und andere Sensoren, Kameras und so, die man nicht einfach so beim Elektronikladen um die Ecke kaufen kann, vollkommen klar. Und von Hellfire-Raketen und anderen irgendwie Waffensystemen, die man da dran schnallen kann, natürlich auch nicht zu reden. Aber die grundlegende Idee, eine Drohne, die zum Beispiel auch via GPS sozusagen teilweise sozusagen autonom sich irgendwo hinbegeben kann, die Telemetriedaten sendet, die ein Bild sendet und so weiter, kein Problem. Wir haben einen Lehrbeauftragten hier bei uns an der Universität, der baut gerade mit seinen Studenten einen Quadrocopter mit GPS-Chip, der sich in WLANs einhacken kann. Und die machen das innerhalb von 5 Wochen mit einem Budget von unter 1.000 Euro. Das ist sozusagen das Kleinste im Kleinen. Aber daran kann man sehr gut sehen, dass es eben nicht mehr diesen enormen militärischen, industriellen Komplex bedarf, sozusagen mit allem, was dazugehört, um diese Systeme in die Welt zu setzen, sondern es geht vergleichsweise einfach. Und das ist wohl schon sozusagen eine der wesentlichen Triebfedern für die besonders rege Proliferation in diesem Bereich.
Wird ein Smartphone mit mehr als 900 Kilometern pro Stunde bewegt, deaktiviert sich sein GPS. Das gilt für alle zivilen GPS-Module und soll verhindern, dass sie zur Raketen- oder Waffensteuerung eingesetzt werden. Doch das wird die Verbreitung der Drohnentechnologie und ein Wettrüsten in diesem Bereich kaum aufhalten. Militärbudgets fließen jetzt schon zunehmend in die Entwicklung von Drohnen und Militärrobotern. Die nächste Stufe der technischen Entwicklung könnte dann sein, Drohnen und Roboter, die autonom kämpfen und gar nicht mehr von Menschen gesteuert werden. Hans-Arthur Marsiske, Journalist und Herausgeber des Sammelbandes Kriegsmaschinen, Roboter im Militäreinsatz.
Die Hauptaufgabe der Drohnen ist tatsächlich immer noch die Aufklärung. Das klingt aber harmloser, als es ist, denn Aufklärung ist natürlich auch immer Zielaufklärung. Also man erkundet die gegnerischen Stellungen und übermittelt die Positionsdaten dann an die Artillerie oder an die bemannten Kampfflugzeuge, die dann die Angriffe fliegen. Also insofern kann man die Drohnen vielleicht auch als so ein verlängertes Zielfernrohr betrachten. Wobei die Intention ist, die Zeit zwischen der Aufklärung und der Aktion zu verkürzen. Das läuft in der Militärplanung unter dem Kürzel Sensor to Shooter. Das ist, denke ich, die ganz wichtige Größe, um die es dabei geht. Im Kosovo, im Balkankrieg, hat die Bundeswehr die CL-289 eingesetzt. Das war eine Drohne, die auf vorprogrammierten Routen flog, bis zu 70 Kilometer, glaube ich, ins Feindgebiet eindringen konnte. Dann zurückkehrte. Sie hat chemische Filme an Bord gehabt. Die mussten erstmal entwickelt und ausgewertet werden. Das heißt, von der Erkundung eines Zieles bis zur möglichen Reaktion verging mindestens eine Stunde. Mitte der 90er Jahre ist dann schon die Predator-Drohne, die amerikanische Drohne, die heute auch viel Schlagzeilen macht, über den Balkan geflogen. Und die hat die Bilder in Echtzeit übermittelt. Dadurch war es möglich, innerhalb weniger Minuten zu reagieren. Der nächste Schritt war dann, bewegliche Ziele anzugreifen. Und das hat dazu geführt, dass die Predator selber Raketen an Bord hatte. Das heißt, man konnte innerhalb von Sekunden reagieren. Man konnte das Ziel im Auge behalten. Die Drohne konnte mit ihren Sensoren ein Ziel wie ein Fahrzeug verfolgen, mit Lasern markieren, sodass die Raketen das Ziel dann auch ansteuern konnten und erkennen konnten. Das heißt, diese Sensor-to-Shooter-Kette, diese Kommandokette ist von einer Stunde auf wenige Sekunden verkürzt worden. Und damit ist der Endpunkt noch nicht erreicht. Die Militärplaner in den Roadmaps des US-Militärs ist davon die Rede, dass Drohnen irgendwann auch luftkampffähig sein sollen, also gegnerische Flugzeuge bekämpfen sollen. Und dann müssen die Entscheidungen über den Waffeneinsatz in Sekundenbruchteilen gefällt werden. Und das lässt sich über Fernsteuerung nicht mehr bewerkstelligen. Das heißt, wenn dieses Ziel besteht, beziehungsweise wenn die Rüstungsdynamik darauf hinausläuft, dass wir unbemannte Flugzeuge haben wollen, die luftkampffähig sind, wird es unweigerlich zu autonom feuernden Robotern kommen.
Autonom feuernde Roboter, Maschinen, die eigenständig über Leben und Tod entscheiden. Das klingt nach Science Fiction, nach Terminator, Robocop oder Blade Runner. Und doch ist diese Vision schneller Realität, als sich Politik und Recht darauf einstellen können. Ein Beispiel ist der Security Guard Robot, kurz SGR-1, entwickelt von Samsung Techwin und der Korea University, der zurzeit an der Grenze zwischen Süd- und Nordkorea eingesetzt wird. Er ist mit einem Maschinengewehr bewaffnet und soll in der Lage sein, Feinde automatisch zu erkennen und zu bekämpfen. Ein Ausschnitt aus einem Werbeclip.
Samsung's intelligent surveillance and security system, with the capability of detecting and tracking as well as suppression, is designed to replace human-oriented guards, overcoming their limitations. The state-of-the-art surveillance system provides high-end security through a combination of vigilance technologies. The system can be installed not only on national borders, but also in critical locations, such as airports, power plants, oil storage bases, and military bases. With superior performance over traditional systems, the innovative technology guarantees protection from any invasion and makes its mission more affordable than ever.
Noch benötigt auch der SGR-1 einen Menschen, der für ihn Ziele definiert. Er tötet also nicht autonom, sondern halbautonom. Doch vollautonome Drohnen und Roboter könnten in naher Zukunft technologisch durchaus denkbar sein. Heute beteuern die jeweiligen Verantwortlichen in den Militärapparaten, dass es keine vollautonomen Drohnen oder Militärroboter geben wird. Die Frage ist nur, ob sich diese Position lange durchhalten lässt. Denn das große Problem der Drohnen ist die sogenannte Latenz, sprich, es dauert ein paar Sekunden, bis das Signal aus dem Kontrollcenter die Drohne erreicht. Die Drohne reagiert deswegen mit einer gewissen Verzögerung. Wenn Drohnen stehende Ziele wie Brücken, Häuser oder Waffenlager unter Beschuss nehmen, ist das egal. Doch was passiert, wenn Drohnen von anderen Drohnen angegriffen werden? Die Drohne könnte schon abgeschossen sein, bevor der menschliche Pilot überhaupt den Feind bemerkt hat. Den größten Vorteil hätten dann Drohnen, die selbst entscheiden können, ob und wie sie kämpfen. Drohnen eben, die völlig autonom agieren.
Ecstasy, 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 one for me. Ecstasy, 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 one for me. Ecstasy, Ecstasy, Ecstasy. One for me, 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 ecstasy, 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 one for me.
Tut's dir weh, wenn du angeschossen wirst?
Ich nehme Verletzungen wahr. Diese Daten könnte man Schmerz nennen.
Wie lange lebst du? Ich meine, hältst du, was auch immer.
Mit meiner gegenwärtigen Kraftzelle 120 Jahre.
Kannst du auch Sachen lernen, auf die du nicht programmiert wurdest? Naja, damit du, du weißt schon, menschlicher werden könntest. Damit du nicht ewig so ein Ätzer bleibst.
Mein CPU ist ein Prozessor mit neutralem Netz, ein lernender Computer. Aber Skynet blockiert ihn durch eine Sperre, wenn wir alleine ausgesandt werden.
Die wollen nicht, dass ihr zu viel denkt, oder?
Richtig.
Ein Ausschnitt aus dem Film Terminator 2, Tag der Abrechnung aus dem Jahr 1991. In Terminator wenden sich Drohnen und Roboter gegen ihre Schöpfer. Eine Urangst des modernen Menschen, die unter anderem auch in Filmen wie Blade Runner oder I, Robot aufgegriffen wird. Immer wieder geht es dabei auch um die Frage, wie moralisch Maschinen handeln können, ob Nullen und Einsen so etwas wie menschliche Regungen erzeugen können und ob das überhaupt gut wäre. Der Roboterforscher Ronald C. Arkin etwa möchte Militärrobotern eine Art Ethik einprogrammieren. Sie sollen sich an die Genfer Konventionen halten, sauber zwischen Kombattanten und Zivilisten unterscheiden. Und der Gedanke drängt sich auf, dass Roboter den Krieg vielleicht sogar ein Stück weit zivilisieren könnten. Roboter haben kein Mitleid, keine Zweifel, keine Skrupel, aber sie kennen auch keinen Hass, rasten nicht aus, neigen nicht zum Sadismus. Roboter würden die Regeln befolgen, die man ihnen einprogrammiert. Der Haken? Die Regeln des Friedens sind zu kompliziert. Hans-Arthur Masiske.
Da gibt es wohl tatsächlich relativ klare Signale, bei denen man sich vorstellen kann, dass auch ein Roboter sowas dann erkennt und in seiner Software entscheiden kann, ja, da ist ein Gegner, der kapituliert und sich dann entsprechend seinem Programm sich verhalten könnte. Aber bei anderen Verhaltensweisen ist es natürlich sehr viel komplexer und da denke ich, ist es noch nicht absehbar, dass wir wirklich Systeme entwickeln können, die menschliches Verhalten sehr klar einschätzen können. Also ist auf der zivilen Seite, zum Beispiel bei Haushaltsrobotern, es ist heute schon eine große Leistung, wenn ein Roboter versteht, wenn ich mit dem Arm auf eine Tür zeige und der Roboter versteht, durch diese Tür soll ich jetzt rausgehen. Das ist schon was, wo bei Wettbewerben wie RoboCup die Teams Szenenapplaus bekommen, wenn ihnen so etwas gelingt. Und daran können sie erkennen, menschliches Verhalten in einem Kriegsgeschehen, in einem Kampfgeschehen durch einen Roboter zuverlässig einschätzen zu können. Ja, das ist sicherlich noch 10, 20 Jahre weit weg. Also das ist sehr, sehr schwer zu realisieren. Ich kann mir auch nicht vorstellen, ob da schon viele Militärforschungslabors an so etwas arbeiten.
Menschen können zweifeln und das kann im richtigen Moment die Welt retten. So wie kurz nach Mitternacht am 26. September 1983. In diesem Moment arbeitet Stanislav Petrov als leitender Offizier in der Kommandozentrale der sowjetischen Satellitenüberwachung, als ein vom System gemeldeter Angriff der USA mit nuklearen Interkontinentalraketen auf die UdSSR gemeldet wird. Stanislav Petrov hat Zweifel, stuft das Ganze als Falschalarm ein und verhindert damit wohl den Dritten Weltkrieg. Glück für ihn und die gesamte Menschheit, denn die 5 angeblich abgefeuerten Atomraketen entpuppen sich im Nachhinein als Sonnenreflexionen auf Wolken, die vom Computer falsch interpretiert wurden. Hätte eine nuklear bewaffnete Drohne diese Zweifel gehabt? Auch komplexe militärische Robotersysteme sind anfällig für Störungen oder Hackerangriffe. Roboter können eben doch austicken, wenn sie jemand entsprechend programmiert. Neben technischen stellen sich aber tiefliegendere philosophische Fragen. Etwa die Frage, was überhaupt Moral ist. Moralische Vorstellungen sind nicht universell. Sie unterscheiden sich von Mensch zu Mensch und von Land zu Land. Rafael Capuro ist Philosoph und Experte für Informationsethik. Er glaubt nicht daran, dass es moralische Maschinen geben könnte.
Es sind immer Regeln, die wir denen geben, also moralische Regeln des Handelns. Und dahinter stecken immer kulturelle und soziale und interessengeleiteten Werten und Vorstellungen und Prinzipien, die vielfältig sind. Auch die universelle Deklaration der Menschenrechte zum Beispiel ist das universal, aber das ist immer bestimmt, in Situationen muss interpretiert werden. Und genau diesen Prozess der Interpretation, der situationsbezogenen Interpretation, das ist, was uns als Menschen auszeichnet. Und das können wir nicht durch Allgemeingesetze, die wir einprogrammieren, in Roboter einprogrammieren, lösen. Das ist, glaube ich, eine große Illusion, weil letztlich dieses Einprogrammieren auch wiederum voraussetzt, dass derjenige, der das einprogrammiert, das so und so deutet, so dass die Maschine danach sagt, das sind unsere Feinde und die musst du töten. Also unsere Feinde, nicht die des anderen. Nicht? Also es sind wieder Interessen, Wertungen, ja, und Formen des Wertseins, des Selbstseins. Und das können wir nicht in Roboter übertragen, weil Roboter eben keine Personen sind, kein Wertsein sind. Und daher auch das Unbehagen, nicht das ethische, in dem Sinne, in strikten Sinne des Wortes, das ethische Unbehagen, täuschen wir uns nicht und auch allgemein, indem wir glauben, das könnten wir tun. Wir könnten moralische Maschinen herstellen. Und ich glaube, das ist der wichtigste Trugschluss. Wenn wir das deutlich erkennen, dann wären wir vielleicht schon einen Schritt weiter.
Erstens, ein Roboter darf kein menschliches Wesen wissentlich verletzen, oder durch Untätigkeit gestatten, dass einem menschlichen Wesen wissentlich Schaden zugefügt wird. Zweitens. Ein Roboter muss den ihm von einem Menschen gegebenen Befehlen gehorchen, es sei denn, ein solcher Befehl würde mit Regel 1 kollidieren. Drittens. Ein Roboter muss seine Existenz beschützen, solange dieser Schutz nicht mit Regel 1 oder 2 kollidiert.
So lauten die ursprünglichen Robotergesetze, die von dem russisch-amerikanischen Schriftsteller Isaac Asimov erstmals 1942 in seiner Kurzgeschichte Runaround beschrieben und später auch von dem Film I, Robot aufgegriffen wurden. Nur, die Gesetze schließen sich nicht aus. Roboter müssten möglicherweise zwischen ihnen abwägen. Menschen können das, Roboter tun sich schwer damit. Deswegen sind auch Asimovs Gesetze eher Gesetze, die so tun, als seien Maschinen Menschen.
Ich denke, Asimov versucht sozusagen, diese Vorherrschaft des Menschen zu betonen, also den Menschen sozusagen zu schützen gegenüber dem Roboter, aber er überträgt gewissermaßen das Selbstsein des Menschen auf einen Roboter. Also der Roboter ist weiterhin ein Was, kein Wer, also ist nicht sozialisiert, nur er denkt Roboter, als ob sie soziale Wesen wären, nicht? Und insofern stellt er sozusagen die Macht der Roboter als mögliche Übermacht über den Menschen. Aber das ist ein Trugschluss, weil soweit wir wissen, sind Roboter Dinge, Maschinen, aber sie haben kein Selbstsein, sind nicht Personen, die nicht sozialisiert in einer Welt teilen und so weiter. Insofern ist es wiederum richtig, dass er sagt, es gibt bestimmte Grundgesetze sozusagen, die er da aufstellt. Wir sollten diese Maschinen nicht die Macht über uns übertragen. Nicht? Also das hat er recht, aber da hinten ist eine Analogie, die Roboter wären wie wir Menschen. Aber das ist ein Trugschluss, glaube ich.
Heute geht es im Zündfunkgenerator um Drohnen und Kriegsroboter. Roboter haben es schwer in Steven Spielbergs Film AI, Artificial Intelligence aus dem Jahr 2001. Hier heizt eine Animateurin die gröhlende Menge in einem Stadion der Zukunft an. Gleich werden Roboter rituell zerstört, und zwar auf möglichst grausame Art. Sie werden mit Säure bespritzt, verbrannt oder durch einen Ventilator geschossen. Auch das kann eine Antwort sein auf die zunehmende Automatisierung. Wir verbannen jegliche künstliche Intelligenz aus unserem Leben und stellen den natürlichen, den echten Menschen über alles. Doch das wäre verkehrt, denn Roboter, auch autonom agierende Roboter, können im zivilen Leben unsere Gesellschaft lebenswerter machen. Man denke nur an selbstfahrende Autos, Roboter in der Medizin, in der Pflege oder im Katastrophenschutz. Drohnen, die vielleicht statt Waffen Medikamente oder Bauteile transportieren. Im Krieg aber, da werfen die neuen Automatenkriege eine Menge Fragen auf. Fragen, die nicht nur ethischer und moralischer Natur sind. Das Recht ist auf diese Art der Kriegsführung noch gar nicht vorbereitet, sagt Felix Bohr, Völkerrechtler an der Ruhr-Uni in Bochum.
Was passiert, wenn so ein Waffensystem einen Fehler macht? Also das Waffensystem begeht ein Kriegsverbrechen. Und wen kann man dafür zur Rechenschaft ziehen? Ist es der Programmierer? Ist es der Offizier, der den Auftrag gegeben hat? Ist es der Operator, der im Zweifelsfall so gut wie gar nichts mit diesem Angriff zu tun hatte? Man muss eine Lösung finden, denn dieses Problem stellt sich ja nicht nur im Völkerrecht. Wenn Sie sich überlegen, es gibt jetzt viele Fahrzeuge, gerade auch in Deutschland werden Fahrzeuge entwickelt, also normale Autos, die so halbautonom fahren sollen. Es gibt viele Kontrollsysteme und diese Kontrollsysteme sollen auch dazu führen, da gibt es jetzt eine Ausschreibung vom Deutschen Automobilverband, wenn ich das richtig mitbekommen habe, dass tatsächlich ein Haftungssystem zu entwickeln, was passiert, wenn diese Kontrollsysteme versagen, beziehungsweise wenn so ein Fahrzeug halbautonom auf der Autobahn rumkurft und dann aus irgendwelchen Gründen das System versagt und das Auto von der Straße abkommt beispielsweise. Das ist im Grunde genommen eine ähnliche Rechtslage. Es kommt eben darauf an, wer ist für so einen Unfall zurechenbar, wem kann das angelastet werden, wer haftet für so diese Dinge, und das ist einfach etwas, was man jetzt sowohl im nationalen Recht als auch im internationalen Recht entwickeln muss. Und ich bin auch ganz sicher, dass sich da etwas entwickeln wird. Wie das aussehen wird, kann man im Moment nicht so ganz genau sagen. Es kann jedenfalls nicht sein, dass man nur den Programmierer oder den Hersteller für etwas haftbar macht, weil das würde einfach dem Sinn des jeweiligen Rechtssystems widersprechen. Also wahrscheinlich wird es wohl dazu führen, dass man die vollautonom agierenden Drohnen verbieten muss. Und bei den semi-autonom agierenden Drohnen, dass man dort ein Haftungssystem schafft. Aber wie das aussehen wird, das steht noch so ein bisschen in den Sternen.
Gerade erst haben die Vereinten Nationen eine Sonderkommission eingerichtet, die sich mit dem Drohnenkrieg beschäftigen soll. Und mittlerweile machen auch zahlreiche Initiativen gegen automatische Waffensysteme mobil. Human Rights Watch hat im November 2012 eine Kampagne unter dem Motto Losing Humanity – The Case Against Killer Robots begonnen. Im April 2013 wollen mehrere NGOs eine weitere Kampagne starten. Die Menschenrechtsaktivistin und Lehrerin Jody Williams, der 1997 der Friedensnobelpreis für die Kampagne für das Verbot von Landminen verliehen wurde, wird eine der Frontfiguren sein. So langsam kommt also etwas Bewusstsein für das Thema auf. Das Ziel der meisten Kritiker? Eine Ächtung von automatischen Waffensystemen, so wie heute auch Landminen von vielen Ländern geächtet werden. Das internationale Recht kann einen Beitrag leisten, um die Verbreitung von autonomen Waffensystemen zu verhindern, glaubte Völkerrechtler Felix Bohr.
Grundsätzlich muss man sagen, dass wenn es schon einen Sonderberichterstatter gibt für einen bestimmten Fachbereich, das dann auch meistens dazu führt, dass man sich näher damit beschäftigen möchte auf jeden Fall. Also dass sich die Generalversammlung der Vereinten Nationen sich damit besser, stärker beschäftigt oder dass es dann nochmal einen Konventionstext gibt oder dass sich die internationale Law Commission, die für die Kodifizierung von Völkerrecht verantwortlich ist, dass sich damit beschäftigt. Also es ist quasi der erste Schritt. Man macht erstmal die Staaten darauf aufmerksam, da ist etwas, was uns stört als Vereinte Nationen. Und ihr, liebe Staaten, ihr solltet jetzt was tun. Und im Moment scheint es in der Tat so zu sein, dass dieser Berichterstatter gegen Wände läuft, dass er kaum gehört wird, also hauptsächlich nur im wissenschaftlichen Bereich. Aber normalerweise entwickelt sich das langsam weiter. Das Völkerrecht hat die Tendenz, sehr langsam auf Entwicklungen zu reagieren. Also es kann durchaus sein, dass daraus mal eine Verbotskonvention entsteht. Eine Verbotskonvention, die allerdings erst in 20, 25, 30 Jahren in Kraft tritt. Das ist alles möglich.
Die Ottawa-Konvention gegen Landminen besteht seit 1997. Die größten Produzenten, darunter die USA und Russland, haben sie niemals ratifiziert. Dennoch ist die Konvention ein Erfolg, der ohne Kampagnen des Roten Kreuzes und UNICEF wohl kaum möglich gewesen wäre. Jeder weiß um den Einsatz von Lady Diana gegen Landminen und hat schon mal ein Plakat gesehen, das die Folgen dieser gemeinen Waffe thematisiert hat. Der Widerstand gegen Landminen war relativ einfach zu organisieren, auch deswegen, weil man sich kaum positive zivile Anwendungen von Landminen vorstellen kann. Bei Drohnen beispielsweise ist das anders und das ist ein riesiges Problem, sagt Frank Sauer, Dozent an der Universität der Bundeswehr München und Mitglied der ICRAC, einer Organisation, die sich für die Kontrolle von autonomen Waffensystemen einsetzt.
Anders als bei zum Beispiel der Landminenkampagne ist es hier schwierig bis unmöglich, meiner Ansicht nach, eine sehr klare Message zu formulieren, die simpel, elegant den Punkt nach Hause bringt. Minen, um es mal ganz plakativ zu formulieren, glaube ich, kann man jedem beibringen, sind eine menschenverachtende Angelegenheit. Ja, man gräbt die ein und irgendwann tritt jemand drauf und wird ganz grausam verletzt oder getötet. Man weiß nicht wer, man weiß nicht wann. Relativ klare Sache, die Mine macht auch nur diese eine Funktion. Die liegt im Boden und wartet, bis jemand drauf tritt. Drohnen oder diese unbemannten Systeme sind so viel komplizierter, so viel komplexer. Sie werden gleich als erstes das Argument bekommen, ja, diese Systeme sind ja nur Plattformen. Mit denen kann man ja alles Mögliche machen. Mit denen kann man ja auch nur überwachen. Wer wäre schon ernsthaft dagegen, dass man zum Beispiel Überwachung betreibt in einem Kriegsszenario? Ja? Wurde ja schon immer gemacht. Also warum sollte man das nicht mit Drohnen machen? Das ist abwegig zu fordern, dass daran irgendwas nicht in Ordnung wäre. Ja, man kann natürlich auch sagen, Drohnen werden über die Frage der Privatsphäre haben wir jetzt hier nicht diskutiert. Einsatz von Drohnen im Inland beispielsweise. Aber es wird ja auch immer wieder gesagt, für Krisenszenarien, Fukushima, da können die reinfahren, die liefern uns Informationen, die Menschen nicht liefern können und so weiter. Stimmt auch alles. Also das ist das Problem. Was auch stimmt und was sozusagen das wesentlichste Problem ist, wenn man sich kritisch versucht, mit dieser Sache auseinanderzusetzen und versucht, eine Linie zu ziehen zwischen, wo kann man sagen, ist der Einsatz der Systeme sinnvoll und wo fangen wir an, unter Umständen uns mehr Probleme einzuhandeln, als wir Probleme lösen durch den Einsatz unbemannter Systeme. Das größte Problem ist in der Tat, dass sie ja tatsächlich Leben schützen. Es ist ja so, es wäre abwegig, das abzustreiten. Und es ist auch sozusagen grundsätzlich erstmal begrüßenswert. Dass sie aber trotzdem viele, viele andere Probleme aufwerfen, erzwingt, dass man im Prinzip, wenn man eine Botschaft formulieren will, mit Blick auf Drohnen, sagen muss, ja, aber. Also Drohnen, ja, unbemannte Systeme durchaus, in bestimmten Situationen, aber. Und sowas ist immer extrem schwierig aus Sicht sozusagen der politischen Aktivisten in eine Message zu gießen. Ja? Die Landminen sind relativ klar vermittelbar ein Problem und da hat man ja auch mit dem Ottawa-Vertrag dann wirklich ein recht beeindruckendes Ergebnis erzielt. Mal davon abgesehen, dass natürlich die großen Minenproduzenten eben gerade nicht teilnehmen, aber okay. Sozusagen die Symbolwirkung ist schon sozusagen nicht zu unterschätzen. Die Komplexität des Drohnenproblems, dass sie viele Vorteile bringen, aber unter Umständen auch erhebliche Nachteile, und zwar Nachteile, die wir noch gar nicht vielleicht wirklich durchdacht haben. Also viel Spaß dabei, das mal auf ein Plakat zu drucken.
Das Licht, das doppelt so hell brennt, brennt eben nur halb so lang. Und du hast für kurze Zeit unglaublich hell gebrannt, Roy. Sieh dich an. Du bist der verlorene Sohn. Für alle ein beachtlicher Gewinn.
Der Replikant Roy tötet seinen Schöpfer Tyrell im Film Blade Runner von Ridley Scott. In dieser düsteren Dystopie müssen die Maschinen die Drecksarbeit für die Menschen übernehmen und sind so geschaffen, dass sie nach 4 Jahren automatisch sterben. Deswegen emanzipieren sich die Maschinen von den Menschen und fordern dieselben Rechte ein. Dafür werden sie von speziellen Polizisten gejagt, den sogenannten Blade Runnern eben. Heute arbeiten wir an Drohnen und Robotern, die eigenständig Entscheidungen im Krieg fällen sollen. An Systemen von künstlicher Intelligenz sogar, die sich irgendwann selbst weiterentwickeln können. In den 1980er Jahren war in Deutschland der sperrige Begriff Technikfolgenabschätzung hip. Genau das bräuchten wir aber auch heute. Eine Analyse der technischen Entwicklung und der damit einhergehenden Risiken. Und eine Strategie, wie wir die neue Technologie so nutzen, sodass sie der Menschheit nützt und sie nicht ins Verderben stürzt. Was wir darüber hinaus bräuchten, ist etwas Demut und Fantasie angesichts der rasanten Entwicklung allein in den letzten 100 Jahren. Hans-Arthur Masiske.
Ich würde sagen, meine ethische Maxime dabei, die ich verfolge oder die ich auch propagiere, ist die, dass wir, solange wir nicht einen schlüssigen Beweis des Gegenteils haben, davon ausgehen müssen, dass wir mit künstlicher Intelligenz, mit Robotik einen weiteren Schritt in der Evolution des Lebens in Gang setzen. Dass wir Geschöpfe ins Leben rufen, die möglicherweise sich irgendwann zu bewussten Wesen, zu leidensfähigen Wesen entwickeln können und auch eine eigenständige Entwicklung irgendwann eingehen, dem Menschen womöglich überlegen sind in mehrfacher Hinsicht. Das lässt sich heute, denke ich, nicht ausschließen. Es wird von vielen als Fantasterei abgetan, aber es lässt sich eben auch nicht beweisen, dass es nicht möglich ist. Und von daher, denke ich, sollten wir davon ausgehen, dass Roboter tatsächlich diese Eigenständigkeit eines Tages entwickeln können. Und wenn es so ist, dann legen wir heute die Grundlagen für deren Charaktere, für deren Persönlichkeiten, für deren Art von Intelligenz.
Welche Maschinen wollen wir also? Das ist die entscheidende Frage, über die wir uns Klarheit verschaffen müssen. Und was sollen diese Maschinen mit uns teilen? Unsere guten Seiten oder unsere schlechten? Denn eins ist klar, wie so oft ist Technologie nicht nur gut und nicht nur schlecht. Dual Use heißt das Stichwort. Darunter versteht man, dass eine Technologie grundsätzlich zivil, aber auch militärisch genutzt werden kann. Ob die künstliche Intelligenz, autonome Drohnen und Roboter unser Leben in Zukunft lebenswerter macht oder nicht, das liegt vor allem an uns selbst. Hans-Arthur Masiske.
Diesem sogenannten Dual Use, wie es auf Englisch heißt, entkommen wir natürlich nicht. Also mit einem Messer kann man Menschen töten oder man kann Leben retten mit einem Messer, wenn der Arzt das Skalpell benutzt. Und dem entgehen wir auch bei Robotik nicht und bei der künstlichen Intelligenz. Aber was mich daran fasziniert, weswegen ich seit über 10 Jahren mir auch diese Roboterturniere wie Roboterfußball ansehe, ist es, dass es letztlich ein Spiegelbild des Menschen ist. Also wenn man sieht, welche Probleme Roboter haben, sich auf dem Fußballfeld zu orientieren, ja, wird man auf sich selbst zurückgeworfen, fragt man sich unwillkürlich als Zuschauer, wie mache ich das eigentlich? Wieso ist das so, wieso fällt das den Maschinen so schwer und mir so leicht? Was für fantastische Dinge laufen da in meinem Kopf und in meinem Organismus ab? So gesehen, gegen künstliche Intelligenz ist nichts einzuwenden. Wir können sehr viel dabei lernen, können sehr viel über uns lernen und insofern sind wir auch bei dieser Entwicklung dieser Technologie letztlich auf uns zurückgeworfen. Also ob wir gute oder schlechte Roboter entwickeln, ist, glaube ich, untrennbar damit verbunden, ob wir unsere Gesellschaften, unsere Politik zum Schlechteren oder zum Besseren entwickeln können. Also ich denke, Roboter als Spiegelbild des Menschen zu sehen, es kann eine sehr produktive Sache sein, aber es ist tatsächlich eine Schlüsselfrage, ob wir künstliche Intelligenz bewaffnen wollen. Es ist vielleicht ganz hilfreich, auch sich zu überlegen, Roboter ein bisschen analog zu unseren Kindern zu betrachten. Auch bei Robotik wird man mehr und mehr nicht mehr sagen, wir programmieren die Roboter, sondern wir lehren sie etwas, wir erziehen sie. Und unseren Kindern überlegen wir auch, ob wir ihnen Spielzeugwaffen in die Hand geben oder also von realen Waffen gar nicht zu reden. Ich denke, bei Robotern sollten wir das mit einer ähnlichen Sensibilität angehen, diese Frage.
Das war
Wenn Roboter töten.
Über Drohnen und die Automatisierung des Krieges. Sendung von Christian Schiffer.
Sprecherin Ann-Kathrin Mittelstraß. Ton und Technik Markus Huber, Produktion Rainer Schaller, Redaktion Katja Huber. Die Playlist zur Sendung und weitere Informationen zum Thema finden Sie unter bayern2.de Zündfunk. Von dort geht es auch direkt zum kostenlosen Generator-Podcast-Angebot. Und nächsten Sonntag porträtiert Judith Schnaubelt die österreichische Journalistin und Schriftstellerin Doris Knecht. We'll be right back.
time. Now I can think for myself. About little deals and issues. Things I just don't understand. I come out light at night. So it's like touch at times. I don't think I'm an anything to you.
Das Manuskript der Sendung erhalten Sie über den Bayern 2 Hörerservice unter der E-Mail-Adresse service@bayern2.de.